okay, vielleicht bist du asexuell, was auch irgendwie so ist. Also ich merke schon, dass ich da eine sehr starke Tendenz zu habe. Und dann kam halt irgendwann so die Erkenntnis, okay, das Hauptding ist auf jeden Fall, du möchtest nicht in diese Schublade Frau gesteckt werden.
Hallo und herzlich willkommen bei Bin ich süß-sauer Folge 10. Ich bin Songun und ich rede mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Leben, Herausforderungen und Träume. Heute ist der 5. Dezember 2020 und ja, das Gespräch wird heute wieder über Zoom geführt. Ich glaube, dass ich es noch nie gesagt habe, aber seit Anfang des Jahres habe ich alle Gespräche über Zoom geführt. Und bisher habe ich mich mit, also Dastan, Duk und Frau Kim, also für die ersten drei InterviewpartnerInnen, die Chance gehabt, die Aufnahme persönlich zu machen. Und das war so schön und auch so anders. Deshalb hoffe ich mir, bald wieder meine GesprächspartnerInnen in Person treffen zu können und auch diejenigen, die ich bisher nur über Zoom kennengelernt habe, auch in Person treffen zu können. Bevor wir starten, habe ich eine Ankündigung heute. Am 22.12.2020, also kurz vor den Weihnachten, wird eine Testproduktion von mir auf Deutschlandfunk Kultur gesendet. Es handelt sich um einen mehrsprachigen Podcast und es gab so eine Ausschreibung von Deutschlandfunk Kultur und Goethe-Institut und sie suchen nach Ideen für, wie gesagt, mehrsprachigen Podcast und ich schaffte es bis zur zweiten Runde. Also in meiner Testproduktion könnt ihr hören, wie alltägliche Orte in Deutschland mit den persönlichen Geschichten der koreanischen MigrantInnen verwoben sind. Ein Teil dieser Testproduktion ist also dementsprechend auf Koreanisch, aber macht ihr keine Sorge, ihr müsst kein Koreanisch können. Da werden auch weitere mehrsprachigen Podcasts gesendet, also hört mal bitte rein und sagt mir Bescheid, wie es euch gefallen hat. Gut. Heute haben wir natürlich wieder einen sehr spannenden Gast und ich freue mich riesig, euch Abi vorzustellen. Hallo Abi!
Hi!
Na, wie geht's dir?
Ganz gut, und selbst?
Ja, mir geht's auch gut. Es war tatsächlich sehr erschöpfend für mich die letzten Wochen. Es gab mega viel zu tun in der Arbeit und jetzt ist es alles ein bisschen ruhiger geworden und ich freue mich, endlich wieder das Gespräch führen zu können. Und
ja, ich entspanne dieses Wochenende auch ausnahmsweise mal. Wird mal wieder Zeit.
Kannst du dich kurz vorstellen?
Jo, ich bin Abby. Ich wohne in Paderborn gerade und studiere da Medienwissenschaften. Bin jetzt dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben und arbeite nebenbei im Lokalfunk und als Medientrainer in Nordrhein-Westfalen.
Du hast also schon ein sehr starkes Medienprofil und du hast auch einige Erfahrungen seit früher, glaube ich.
Ja, also ich habe mit 16 beim Radio angefangen, zuerst in der Jugendredaktion und bin dann da kleben geblieben und mache das seitdem durchgehend in irgendeiner Form.
Du machst aber nicht nur beruflich Radio, sondern auch hast auch eines Projektes gestartet, oder?
Ja, ich habe seit ein paar Monaten einen Podcast, der heißt Achapulle, das ist tamilisch und bedeutet artige Kinder quasi. Und das mache ich mit einer Freundin zusammen, die ich auch schon kenne, seit ich 3 oder 4 bin. Und wir sprechen da eben jetzt in den ersten Folgen über tamilische Kultur und Bräuche und was dahinter steckt, also woher die Ursprünge davon sind und klären das so ein bisschen auf, weil wir in unserer Zeit in der Tamil-Schule, die gab es halt auch früher, irgendwie immer gemerkt haben, so ganz kann das alles nicht stimmen, was wir da lernen und was wir da machen sollen. Und sie studiert halt Ethnologie und sitzt dann direkt an der Quelle und erfährt dann da ziemlich viel aus ihrem Studium, was wir dann eben mit einbringen können. Und ich lerne daraus selber so viel und finde es super.
Ich habe die ersten 3 Folgen, glaube ich, reingehört und ich war sehr beeindruckt, wie professionell alles war. Also auch mit der Musik und auch dieser Signalton, oder heißt das Signalton überhaupt so, wo die Kinder so Achapulle sagen.
Ja, ja. Ich habe ja eben die Schnitterfahrung vom Radio, weil ich das schon so lange mache und habe da dann auch an mich irgendwie selber einen hohen Anspruch gehabt, dass ich das so gut es geht, professionell produzieren möchte, was dann halt equipmenttechnisch dann nochmal, ne, also man merkt zum Beispiel, ich habe ein anderes Mikro als Mac, aber sonst versuche ich das schon so schön es geht fürs Ohr zu machen.
Ja, und auch was ich sehr beeindruckend finde und auch was cool finde, ist die Musik. Es gibt immer so musikalische
Ja. Das fand ich halt auch witzig, um und wichtig, um eben so einen Signature-Sound dem Ganzen zu geben. Wir haben jetzt unsere letzte Folge auch zu tamilischer Musik, nur tamilische Musik gemacht und ganz viel reingepackt. Und es ist halt einfach so, wenn man so über den Bereich Südasien bespricht oder Südostasien, dann kennen alle Bollywood und sonst nix. Und damit wollen wir halt auch ein bisschen natürlich aufräumen, dass man eben das Tamilische auch kennt.
Ja. Da wir jetzt am Thema sind, was ist Tamilisch? Also ich kenne das auch nur als ganz grob, also ich konnte nur grob zu Südindien, muss zugeben, zuordnen. Und ich bin nie dazu gekommen zu denken, obwohl ich auch als Südkoreaner in Deutschland lebe, nie dazu gekommen, dass es eine tamilische Community gibt in Deutschland.
Ja. Und es gibt echt eine große Community. Mhm. Also Tamilen, Tamilinnen kommen aus Südindien, also aus Tamil Nadu und aus Sri Lanka. Und in Sri Lanka aber der Bereich, den wir selber als Tamil Ulam betiteln, das ist im Norden, im Nordosten und ein kleiner Teil vom Nordwesten. Da sind Tamilen vor allem besiedelt, die wohnen aber auch in Malaysia, in Singapur, in Thailand, weiß ich nicht wo, ne? Und durch den Bürgerkrieg, also in Sri Lanka gab es halt einen Bürgerkrieg sehr lange, 30 Jahre. Und dadurch sind halt sehr viele Tamilen ins Ausland geflohen, zum Beispiel auch eben meine Eltern. Und deswegen sind wir jetzt eben überall auf der Welt verteilt.
Das habe ich auch in eurem Podcast gehört und ich musste mich fast schämen, dass ich davon nichts wusste vorher.
Ja, es gibt einen großen Teil der Welt, der davon eben nichts weiß, weil das nie beziehungsweise selten thematisiert wird und wurde. Das ist leider so, aber wir tragen die Geschichten mit uns und erzählen die dann eben an den Stellen, wo danach gefragt wird oder wo es sich anbietet.
Das finde ich spannend. Wie du auch gerade gesagt hast, ihr fangt ja an mit Themen wie zum Beispiel tamilische Hochzeit und Gebräuche. Und am Anfang habe ich mich ein bisschen gefragt, ja, warum mit der Hochzeit? Und dann, aber als ich die Folgen gehört habe, habe ich gemerkt, dass die Hochzeit schon für jungen Erwachsenen bereits ein großes Thema ist in tamilischen Community. Und deshalb habe ich verstanden, okay, also das ist nicht einfach irgendein Thema, sondern das ist ein Thema, das für euch höchst relevant ist. Stimmt das?
Ja. Ich würde sagen, vor allem für Frauen, beziehungsweise wie in meinem Fall für weiblich sozialisierte Menschen, ist das ein Thema. Also du kriegst quasi von klein auf eingetrichtert, erst wenn du heiratest, kommst du aus diesem Haus raus, irgendwie so ein bisschen. Und deswegen ist natürlich dann Hochzeit was Wichtiges, weil das immer wieder Thema ist. Dazu kommt bei uns, also bei Tamilen ist es ungerne eigentlich gesehen, dass man Beziehungen schon vorher hat und so. Wobei sich das natürlich jetzt gerade in der Zeit alles ändert und ein bisschen voranschreitet auch. Aber bei mir war es schon so, auf gar keinen Fall einen Freund, auf gar keinen Fall verknallt sein und irgendwie mit Jungs und so. Und dementsprechend ist ja das Heiraten dann das Erste, wo halt auch diese Schwelle über durchbrochen wird. Und deswegen ist es immer Thema gewesen. Und weil auch diese arrangierte Ehe so ein Thema ist.
Ja, das hat mich auch sehr stark an Korea auch erinnert. Also das wird weniger gemacht heutzutage.
Ja, aber heutzutage bei uns auch.
Ja, und dennoch gibt es bei uns so einen ganz gängigen Begriff wie zum Beispiel Daten unter Voraussetzung von Ehe. Also dass du einfach jemanden wildfremden Mensch kennenlernst mit der Voraussetzung, diese Person, ja, wenn es gut passt, zu heiraten.
Genau, ja. Und das Problem wäre dann ja eben auch, wenn, also wenn du halt diese arrangierte Ehe, diesen Prozess eingehst und dann lernst du 6 Leute kennen, zum Beispiel, du kannst ja nicht mit den 6 Leuten draußen gesehen werden, weil dann bist du ja schon eine Schlampe, in Anführungsstrichen. Also wäre man dann schon, weil man ja mit so vielen Leuten sich trifft. Das wäre ja schon auch wieder nicht okay.
Okay, aber wer sind die Leute, die dich beobachten oder die auch jüngere Frauen oder jüngere weiblich gelesene Personen dann unter ja, Kontrolle haben?
Also, wenn du in der Stadt unterwegs bist, ist es gang und gäbe, dass berichtet wird, wer dich wann und wo gesehen hat und man dann darüber bei der nächsten Geburtstagsfeier, bei der nächsten Hochzeit, beim nächsten Kaffeeklatsch spricht. Also bei
Okay.
mir zu Hause gab es auch schon Anrufe nach dem Motto, also dass dann meine Mutter angerufen wurde und dann wurde gesagt, ja, ich habe deine Tochter letztens da und da gesehen mit so und so einem Typen oder mit dem und dem Mädchen und so, wo ich halt auch dachte, kümmert euch doch einfach um euren eigenen Kram.
Oh, ja.
Ja, aber
Oh.
das ist für viele Tamilen und vor allem Tamilinnen schon, glaube ich, in der Jugend vor allem auch ein Thema gewesen, dass man je nachdem, in welchen Kreisen man verkehrt und wie eng man in den jeweiligen Communities ist, dann immer so Angst hat, dass einen die falschen Leute sehen.
Das erinnert mich wieder sehr stark an koreanischen Community.
Ja.
Zugegebenermaßen, das sage ich fast in jeder Folge, ich bin kein fester Bestandteil von koreanischen Community in Deutschland, weil das sehr auf Kirche fokussiert ist und ich bin
Ja.
nicht religiös. Aber ein paar Mal hatte ich kurze Begegnung mit koreanischer Community in Deutschland und das war jedes Mal dieses Vibe, das ich mitbekommen hatte. So, es wird alles einfach abgefragt beim ersten, also wirklich bei der ersten Begegnung und man tratscht einfach die ganze Zeit.
Ja, also das Tratschen ist auch etwas, was leider noch sehr da ist.
Und dann natürlich stelle ich mir vor, okay, also das heißt, alle Infos, die ich hier einfach preisgebe, wird irgendwann mal auch natürlich getratscht beim wildfremden Menschen. Und da habe ich
Genau,
keinen
die
Bock. Und
weiß
da
dann
habe ich
jeder,
entschieden,
ja.
sehr früh entschieden, okay, da möchte ich nicht reingemischt werden.
Ja, so ist das bei mir auch. Also ich habe mich so mit 16, 17 angefangen, sehr aus der Community so zu distanzieren. Und wir waren dann auch eben nicht mehr in der Tamilschule, weil ich halt auch schon fertig war. Und nachdem wir dann da raus sind, muss ich sagen, fand ich mein Leben echt viel befreiender.
Lassen wir uns über Tamilschule reden. Wie warst du als ein Kind?
Laut, viel geredet. nee, also ich ja, bin in der Großstadt groß geworden, im Ruhrgebiet, bin richtiges Pottkind, Sabbeltasche schon immer gewesen. Und das haben auch früher schon viele immer gesagt, so, oh ja, die wird später bestimmt Anwalt oder Professorin oder so, weil ich immer so viel gelabert und diskutiert habe. Und dazu erzogen, sehr ehrgeizig zu sein und halt immer, ne, Bestnoten und so, was man halt typisch von Einwandererkindern kennt, weil die Eltern halt auch ein bisschen so Angst haben, dass man dann später keinen guten Job bekommt oder so. Also da war Bildung auf jeden Fall ein großes Thema. Also ich habe eine kleine Schwester, 3 Jahre jünger, bei der das ja also genauso war, was Bildung und so angeht. Also meine Eltern haben dafür gesorgt, dass wir auf jeden Fall musikalisch ein bisschen auch was machen. Also wir waren in der Musikschule, wir waren immer in mindestens einem Sportverein und wurden auch schön beschäftigt gehalten und so. Also das fand ich schon gut, weil es schon so war, dass viele andere tamilische Kinder nicht diese bezahlten Hobbys hatten, ne? Dass sie in den Sportverein gehen, in die Musikschule gehen. Und für sowas haben meine Eltern dann gesagt, nee, dafür wollen wir aber Geld ausgeben. Dafür gab es dann bei uns, keine Ahnung, keine PlayStation und keinen geilen Fernseher und keine Spielsachen oder sowas, sondern so geldtechnisch war das dann eher so der Fokus darauf, dass wir uns educaten und weiterbilden und Horizon erweitern und sowas. Was ich so in der im Nachhinein auch tatsächlich ganz gut finde. Ja, und sonst, bin halt normal zur Schule gegangen und parallel mit 3 oder 4 in der Tamilschule halt auch angefangen. Das war dann immer samstags in der Volkshochschule bei uns. Und da gibt's halt, also da gibt's, das geht bis zur 12. Klasse und man macht da ganz normal Tamilischunterricht. Früher gab es auch Sachunterricht und Religionsunterricht und jedes Jahr gibt es immer einen Sportwettbewerb, der ist dann zuerst NRW-weit, zuerst stadtweit, dann NRW-weit, dann bundesweit organisiert, Sprachwettbewerb, so Vorlesewettbewerb und so, ne, Gedichtsvortragen und so solche Sachen und auch immer so Jubiläumsfeste mit Tanz und Musik und Schauspiel und Pipapo,
Boah,
also
volles Programm.
sehr viel auf der Bühne, sehr viel auf dem Sportplatz und und sehr viel vor irgendwelchen Jurys irgendwas vortragen. Mhm. Das war halt bei mir Programm, bis ich 16 oder so war.
Aha. Zuerst mal, also das war dann Volkshochschule und nicht wie in koreanischen Community so Kirche. Also dann ist es eher so religiös neutraler Raum.
Es ist, also es gibt in Deutschland eine tamilische Bildungsvereinigung, die das organisiert. Aha. Und die ist nochmal weltweit organisiert mit mhm. Sitz in Frankreich. Das heißt, wir haben zentrale Prüfungen weltweit innerhalb oh, wow. dieser Tamilschule. Mhm. Und es ist schon, also es ist nicht, also bei uns ist es ja Tempel dann, ne, hinduistisch geprägt, aber wir haben ja auch in der tamilischen Community gibt's ja auch Muslime und Christen mhm. und die sind halt genauso in der Tamilschule. Also das hat an mhm. sich nichts mit Religion bei uns zu tun. Mhm. Gab's anfangs sogar nur hinduistischen Religionsunterricht und später hat man dann auch katholischen Religionsunterricht eingeführt mhm. für die christlichen Kinder daneben.
Ah ja.
Ja.
Okay. Und wie ist dann die Community aufgebaut? Haben die Familie, also wenn es dort auch so langjährige Bürgerkrieg gab, gibt es auch da Spaltung gewissermaßen in Deutschland oder ist es hier eher weniger wichtig?
Was meinst du mit Spaltung genau?
Zum Beispiel, gut, also Korea ist Norden, also Norden- Südkorea geteilt.
Ah, und okay.
Unter
also politisch
Norden-
jetzt.
Südkoreanischen Menschen, genau, gibt es keinerlei ja. Kontakt. Und das okay. wird von beiden Seiten, also bestraft, wenn man Kontakt hat. So, ne?
Ja, in Sri Lanka ist das ja so, da gibt es die singalesische Bevölkerung, die mhm. ist die Mehrheit mhm. und die singalesische Bevölkerung beziehungsweise Präsidentschaft, Regierung, whatever you wanna call it, hat halt diesen Bürgerkrieg gegen die tamilische Bevölkerung oder gegen die tamilischen Befreiungskämpfer damals geführt. Mhm. Und dadurch sind Singalesen mussten nicht fliehen, aber Tamilen sind halt dadurch geflohen. Also unter Tamilen an sich gibt es jetzt nicht so dieses, ja, wir hassen dich von Grund auf wegen deiner Existenz, das gibt es nicht. Mhm. Ja, also von daher, da würde ich jetzt nicht von Spaltung reden.
Mhm.
In der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, gab es echt vielleicht 3-4 Familien mit Kindern, die ich kannte, die mhm. nicht in der Tamilschule waren. Alle anderen 150-200 Familien waren in der Tamilschule.
Okay.
Also das war schon dann auch so der Treffpunkt für mhm. viele. Samstags wusste man, ist Tamilschule. Und wenn dann Sportzeit und so war, wusste man, keine Ahnung, Mittwochabends sind wir auf der Tatanbahn und fangen alle für die Sportwettbewerbe an zu trainieren oder sowas.
Okay, wow. Und das ja. ist auch so richtiger, natürlich Treffpunkt für die Eltern auch, ne, dann.
Ja, es ist auch so ein Klatsch und das ist dann quasi die Hochburg zum, zum Gossipen für die Mütter. Ja, auf jeden Fall.
Samstags in Tamilschule.
Ja, genau.
Und, ja, du hast erzählt kurz, dass du so mit 16 und 17 angefangen hast, dich davon zu distanzieren. Warum?
Ja. Erstmal fing spätestens da die Selbsterkenntnis an, irgendwas ist bei mir anders.
Mhm.
Und ich habe da einfach gemerkt, ich passe da nicht rein, ich denke anders als die hier um mich sind. Mhm. Mir gefällt nicht die Art, wie miteinander kommuniziert wird und wie gegeneinander kommuniziert wird, was alles hinterm Rücken so passiert und so. Eben dieses Klatsch und Tratsch. Oder wenn man sich nach Monaten sieht, ist das Erste, was man sagt, oh, du bist aber dick geworden. Oder und vor allem, wenn das halt Leute sind, die nicht mal zur Familie gehören. Und da finde ich so, where do you have the audacity from, ne? Mir das zu sagen. Oder ich habe auch schon so Kommentare gehört wie, boah, du hast aber viele Armhaare, warum machst du dir die denn nicht weg? Und das war nicht an mich gerichtet, so, ne? Wo ich mir denke, darüber spricht man doch nicht, wenn man sich nicht sieht. So, ich würde es ja noch verstehen, wenn man sagt, ja, und wie läuft die Schule und was machst du jetzt und was hast du vor? Hast du schon einen Plan? Okay, alles noch im Rahmen, ne? Gibt's auch in deutschen Familien. Aber sobald es um so körperliche Sachen oder Sachen, die man selber gar nicht ändern kann oder ach nee, das war mir einfach zu viel. Dazu kommt, ich hatte auch eine schwierige Phase mit meinen Eltern eine Zeit lang. Und da war für mich einfach klar, nee, ich zieh mich da jetzt irgendwie raus, das passt nicht.
Mhm. Und wie hast du das gemacht? Also gab es dann Krieg zwischen dir und deinen Eltern, als du gesagt hast, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Tamil-Schule?
Nee, das Gute war, ich habe die Tamil-Schule ja abgeschlossen und war selber 2-3 Jahre Lehrer an der Schule. Aha. Und meine Mutter und ich haben quasi zusammen aufgehört. Das war das Gute. Meine Mutter war auch Lehrerin und wir haben dann zusammen aufgehört. Und nachdem wir aufgehört haben, war das halt einfach, weil meine Eltern keine Zeit hatten zum viel Kontakte pflegen, weil die selbstständig waren. Mhm. Und dann musste ich dem auch nicht mehr nachgehen und dann war das alles nicht mehr so schlimm. Mhm. Dann bin ich mit 19, glaube ich, ausgezogen fürs Studium. Mhm. Und dann bin ich halt nicht mehr so oft zurück nach Hause gekommen. Und wenn halt immer, wenn zum Beispiel Hochzeit oder Pubertätszeremonie oder Geburtstag oder was auch immer war, ich bin halt dann nicht gekommen und habe immer gesagt, ja, nee, ich kann nicht, ich muss arbeiten, ich habe Uni, dies, das. Und das fand meine Mutter auf jeden Fall richtig doof. Die hat dann immer gesagt, ja, alle Kinder kommen immer und nur du kommst nicht. Mhm. Ja, aber ich habe das dann einfach so gemacht. Also das war dann zwar mit viel Widerspruch, aber nicht Widerspruch, also ich musste da schon gegen meine Eltern auch kämpfen, aber war mir lieber, als mich da so zu exposen und dann doch auf so Feiern zu sein und alles nur schlimm zu finden.
Das ist vielleicht mein Vorurteil, aber ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen so typisch für die ältere Geschwister, die einfach aus der Bahn brechen, so bam, und damit machen sie für ihre kleineren
den
Schritt viel einfacher.
Ja, das ist bis heute immer noch das, worüber ich mich am meisten aufrege. Ich habe so viel Vorarbeit für meine Schwester geleistet, dass die jetzt so ein leichtes Leben eigentlich hat, was eben diesen Kampf mit den Eltern angeht. Mhm. Ja, wer kriegt Credits dafür? Ich nicht.
Ja, da habe ich natürlich als der jüngere Bruder oder kleinere Bruder natürlich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich sehe nicht 1:1, aber sehr Ähnlichkeiten zwischen was du gemacht hast und was meine Schwester gemacht hat.
Dann habt ihr auch noch den Geschlechtsunterschied. Das ist ja auch noch mal was anderes.
Ja. Ich muss auch leider ein bisschen peinlich, aber auch zugeben, sondern dass mir als Junge oder als Sohn oder als Enkelsohn viel mehr Privilegien zugesprochen waren als meiner Schwester, die viel klüger, viel stärker und viel, besser drauf hatte eigentlich. Ja.
Aber wenn das deine Schwester hört, ist das vielleicht schon Credit und irgendwie Anrechnung genug.
Ja, mal gucken, ob sie deutschsprachigen Podcast hört und versteht, aber das kann ich ja auch so sagen.
Ja,
nee, das haben wir auch schon unter uns auch oft so geredet. So,
aber das ist doch schön.
Ja, du hast mir das Leben einfacher gemacht. So.
Voll gut.
Ja, du hast kurz erzählt, dass du um diese Zeit, als du dich von der tamilischen Community ein bisschen rausgezogen hast, gemerkt hast, dass du anders warst. Und wie meinst du das?
Da kommen wir jetzt in den Sex-Talk.
Jo.
Also bei mir fing das erstmal an mit Klamotten. Mhm. Ich hab immer in der Schule versucht, so Röhrenjeans damals, ne? Und halt diese engen Klamotten, die alle Mädels hatten und krasse Riesenohrringe und die Haare jeden Tag anders und so. Wobei meine Haare fand ich schon immer, die waren halt so ein bisschen Markenzeichen auch. Aber es war too girly eigentlich. Und da wusste ich schon, irgendwas ist eigentlich nicht so, wie ich das haben möchte. Mhm. Und dann war halt immer noch das Problem, dass ich von klein auf immer als zu dick bezeichnet wurde und dann sowieso Body Issues und so hatte. Aber das erstmal weg, ging es halt klamottentechnisch auf jeden Fall so, dass ich mich ein bisschen burschikoser angezogen habe, was halt, glaube ich, schon auch, also meine Mutter fand das nicht cool. Mhm. Die hätte es gern gehabt, dass ich mich girlier angezogen hätte. Und für sie war halt auch burschikos nicht direkt nicht Mädchen, sondern auch so eine Verbindung zu unanständig irgendwie. Mhm. Und ich wollte genau das verhindern. Ich wollte halt genau eben nicht irgendwie sexualisiert wahrgenommen werden. Oder ne, so diese ganzen Sachen, wovor tamilischen Mädels von klein auf eigentlich gesagt wird, deswegen musst du aufpassen, Jungs könnten dich angucken, pipapo, ne? Genau das wollte ich alles genau von mir wegkriegen und habe mich deswegen richtig gammelig in Kartoffelsackklamotten eigentlich immer angezogen und tu's immer noch. Meistens. Und damit ging das halt los. Dann habe ich mir nach dem Abi die Haare geschnitten. Katastrophe des Jahrhunderts. Also wirklich, meine Haare gingen bis zum Arsch. Und dann habe ich die raspelkurz geschnitten, wie ein typischer Junge so. Und das war, glaube ich, auch erstmal so huch. Ja, meine Eltern haben anfangs gesagt, haha, du siehst aus wie Tante sowieso, so ganz alte Verwandte von mir. Und ein Kommentar war, ja, da muss ich ja weniger staubsaugen, weil meine Haare nicht mehr rumfliegen. Mhm. Aber nach einer Zeit haben die auch gesagt, reicht jetzt langsam. Ja, jetzt hast du kurze Haare gehabt, jetzt kannst du wieder wachsen lassen. Ich habe alles getan irgendwie, um nicht als Frau einkategorisiert zu werden. Mhm. Damit ging das los. Dann Dating und sowas ging ja sowieso nicht bei uns. Also habe ich immer versucht, irgendwie das komplett wegzuschieben, bis ich dann irgendwann so gemerkt habe, okay, vielleicht bist du asexuell, was auch irgendwie so ist. Mhm. Also ich merke schon, dass ich da eine sehr starke Tendenz zu habe. Mhm. Und dann kam halt irgendwann so die Erkenntnis, okay, das Hauptding ist auf jeden Fall, du möchtest nicht in diese Schublade Frau gesteckt werden. Mhm. Deswegen sage ich jetzt einfach, ich bin queer, nennt mich bitte nicht Frau, keine Ahnung, I'm gender neutral, non-conforming, weiß ich nicht. Ich will mich halt nicht aus dem Binären komplett rausnehmen und deswegen sage ich, ich glaube, gender neutral ist das Einzige, was passt, weil ich sehe und akzeptiere schon, dass, wenn du diese englischen Wörter Sex und Gender vergleichst, ich habe nun mal das, was mich als weiblich laut Sex kategorisiert. Da kann ich nichts, medizinisch kann ich da nichts dran ändern. Das heißt aber eben nicht, dass ich dem sozialen Geschlecht Frau mich hingeben muss. Und das kann ich halt nicht. Und so deswegen über Kategorie queer und fertig und alles andere ist halt meine Sache, denke ich mir.
Mhm. Wenn die Eltern so vor allem in dieser Kategorie denken, auch wie meine Eltern, wie fast alle unsere Elterngenerationen, so, ne? Hast du mal drüber mit deinen Eltern gesprochen?
Ich habe meiner Mutter versucht zu erklären, was asexuell bedeutet. Mhm. Hat sie nicht ganz verstanden. Sie hat gesagt, das geht ja nicht. Mhm. Also jeder Mensch hat ja einen Trieb, war ungefähr ihre Antwort. Mhm. Wo ich dann auch so dachte, ach so, jeder Mensch hat einen Trieb, aber wir dürfen den nicht ausleben, bis wir heiraten. Hä? Damn. Das widerspricht sich ja ein bisschen. Ja. Also das war halt einmal dieses Gespräch, aber sonst danach nicht mehr, weil ich habe halt gemerkt, es gibt einfach viele andere Themen, die viel wichtiger sind für meine Mutter, die ich eher in ihren Kopf kriegen sollte als dieses Queer-Ding, weil am Ende des Tages, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß.
Ja.
Also, ne? Also es gibt ja, ich wohne halt jetzt alleine, ich kann mein Ding machen. She doesn't have to know everything.
Ja, bewährte Methode, würde ich sagen.
Ja, und ich finde halt so Themen wie Mental Health oder wie komme ich mit meiner, also so karrieretechnisch, was geht in Deutschland, was ist anders als in Sri Lanka, gesellschaftliche Wertvorstellungen und sowas, finde ich wichtiger, mit ihr zu kommunizieren, dass sie da irgendwie lernt, als in diese, weil, sorry, aber die queere Schiene ist auch echt kompliziert zu verstehen. Und wenn man so festgefahren ist wie oft unsere Elterngeneration, dann überfordert man die damit auch. Und ich will es langsam angehen.
Ja, stimmt. Ja.
Ja. Aber sie weiß schon, dass ich viel über LGBTQ-Stuff rede und nachdenke und so. Das weiß sie. Und da habe ich ihr auch schon signalisiert, auf jeden Fall.
Bist du dann in Kontakt mit anderen asexuellen Menschen?
Ich habe im Studium tatsächlich zwei Leute kennengelernt und wir waren halt flüchtig befreundet, weil das Kommilitonen sind. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie auf der Suche nach especially Leuten, die so denken oder so. Nee,
denn,
das habe ich jetzt nicht gemacht.
Ja, nicht nur die tamilische Kultur, sondern auch die Kultur überhaupt ist so hoch sexualisiert. Also, ne? Also man kann kaum das Thema oder es vergeht einfach kein einziger Tag ohne das Wort Sex oder ohne irgendwelchen Sexualisierungsmechanismen zu begegnen im Alltag.
Ja, das stimmt. Das finde ich halt auch so krass. Also was wir jetzt zum Beispiel in unserem Podcast ja auch in Achapulla aufgearbeitet haben, ist eigentlich die tamilische Kultur gar nicht irgendwie heteronormativ, wie wir das aus der westlichen Kultur kennen. Aber durch verschiedene Kolonisationsprozesse ist es halt dazu geworden. Und ich meine, wo kommt Kamasutra her? Aus dem indischen Raum. Und dann kannst du mir nicht sagen, dass in Indien und in Sri Lanka das Sex ein Tabuthema ist.
Ja, stimmt. Ja, das so. Stimmt.
Das Kamasutra ist so alt. Also ich kenne das zum Beispiel aus tamilischen Filmen, dass transsexuelle Frauen, also ich kenne das von klein auf, die kommen in tamilischen Filmen vor, das ist normal für mich. Mhm. Und es hat sich erst später so entwickelt, habe ich das Gefühl, dass das so ein Tabuthema oder was Kriminelles ist und so. Also ich glaube, dass vieles einfach verwestlicht ist, also viele Ansichten, die eben mit Sex und Sexualität zu tun haben. Ja, und deswegen, weiß ich nicht, ich sehe das eh alles gesellschaftlich konstruiert und da kann ich sowohl der tamilischen als auch der deutschen Kultur und Gesellschaft einen auf den Deckel geben dafür, dass es so ist und dann aber auch eben das erkennen und sagen, ja gut, dann muss ich das aber nicht machen.
Also wenn es die ganze Zeit darüber geredet wird, gepriesen wird, alle Lieder geht es um irgendwie, ja, auch manchmal
Liebe
sehr eindeutig.
Sex.
Ja, es dreht sich alles um Sex. Also, macht das dich manchmal nicht wütend oder so? Oder irgendwie kannst du irgendwie, keine Ahnung, kommst du damit klar? Oder sagst du einfach manchmal so, boah?
Wenn ihr auf den Insta-Account von Achapulla geht, da haben Mac und ich uns einmal vorgestellt mit so einem Freundschaftsbucheintrag und da auch geschrieben, Sachen, die wir nicht mögen oder hassen oder so. Nummer eins, was ich hasse, ist Hypokratie. Und das ist in so vielen Gesellschaften und Kulturen so. Und das ist ja eben auch da, in Filmen siehst du die ganze Zeit Liebesgeschichten. Mhm. In Filmen siehst du die ganze Zeit, wie ein Mann und eine Frau sich geil finden und fast aneinander anspringen. Und dann hörst du in der Musik teilweise richtig perverse Texte auch, wo es um Knutschen und Berühren und weiß ich nicht was geht. Mhm. Aber wir dürfen das alles nicht machen. So, man setzt sich mit der Familie zu Hause in, guckt sich die Filme an, hört sich die Musik an, aber wir dürfen das alles nicht machen. Und ja, dementsprechend hat sich einfach dieses widersprüchliche Verhalten, eins sagen und genau das Gegenteil machen und so einfach zu so einem Hassthema für mich entwickelt. Und wenn ich merke, jemand oder mein Gegenüber hat Tendenzen zu hypokratischem Verhalten, zu hypokratischem Denken, ich weise ihn darauf hin oder sie und das bringt nichts, dann kann ich mit dieser Person auch nicht. Mhm. Das ist dann, leider ist das dann so.
Mhm. Wann wurde es dir klar, dass du asexuelle Tendenzen hast? Gab es einen Moment oder so eine Episode? Oder?
Ich habe dann so direkt gemerkt, so das und das finde ich gut und das nicht. Mhm. Oder das brauche ich jetzt gerade nicht oder das will ich jetzt gerade nicht oder diesen Schritt brauche ich nicht gehen, I don't feel sexually, bodily attracted to you, so. Mhm. Und das hat sich bisher dann auch immer wieder überwiegend bestätigt. Aber ich sehe Sexuality und Gender eben auch als sehr fluid. Und deswegen, wie gesagt, ich habe diese Tendenzen, aber ich fahre mich nirgendwo fest.
Ich muss zugeben, dass auch mein Podcast und ich auch einen guten Teil dazu beigetragen hat, dass gewissermaßen so queere asiatische Narrative so sexualisiert wird, weil ich auch immer davon ausgehe, dass meine InterviewpartnerInnen irgendwo ihre Sexualität so total ausleben. Und ich frage auch häufig so Fragen, so, ja, und wer war deine erste Liebe und so, weil das häufig so der Moment ist, wo man merkt, oh, okay, ich stehe nicht auf die, zum Beispiel, ne, auf Mädels, sondern ich mag eigentlich den Junge, der neben mir sitzt zum Beispiel.
Ja,
so, ne?
Ja.
Und deshalb, ich war so ein bisschen wortlos, als du gesagt hast, so eher asexuelle Tendenzen. Und dachte ich so, okay, was kann ich da machen? Worüber kann ich jetzt reden? Also wenn unter euch auch Menschen gibt, die bisher durch meinen Podcast wieder genervt war, weil ich die ganze Zeit von der ersten Liebe und Liebebeziehung und so eine Sexualität rede, es tut mir sehr leid. Ich merke jetzt meinen Totenwinkel. meine Gedanken und Handeln.
Ja. Nee, aber das ist ja voll krass, dass deine Interviewpartner und Partnerinnen dann so offen über ihre, ich weiß nicht, erste Liebe, erstes Mal oder so reden.
Nicht erstes Mal, aber eher so.
So dieses Gefühl.
Ja, genau.
Ach so, ja.
Ja. Jetzt werden wir ganz kurz mal die Hörerin-Frage wieder beleuchten, denn in der letzten Folge habe ich ja eine Frage von einer Hörerin von uns weitergeleitet und die Hörerin ist asiatisch, queerdeutsch und erlebt leider häufig Rassismus oder Rassismen auf Dating-Plattformen wie Tinder und Grindr. Und sie hat mich gefragt, wie ich damit umgehe und da war ich überfragt, denn ich bin seit über 15 Jahren aus dem Datingmarkt komplett raus. Und deshalb habe ich die Frage an euch weitergeleitet. Ich habe das auch auf Instagram gemacht und ich habe tatsächlich ein paar Antworten bekommen. Auf die Frage, wie geht ihr damit um, wenn jemand euch rassistisch behandelt auf Datingplattformen, haben einige geantwortet, ich blockiere die Leute einfach oder mittlerweile mit Hilfe von Gleichgültigkeit. Früher war es schwerer, aber es wird besser. Eine andere Userin hat auch geschrieben, Dating-Apps nicht mehr zu benutzen. Und nur wenige Menschen haben gesagt, zum Beispiel, habe direkte Person darauf angesprochen und dann wurde mit quasi White Fragility, also umgedrehte Rassismusvorwürfe zum Beispiel, gemacht. Sehr ähnliche Erfahrungen. Also ignorieren und blockieren scheint gängige Methode zu sein. Und auf die Frage dann weiter, wie kann Plattformen wie zum Beispiel Tinder und Grindr es für die queeren asiatischen Menschen auch sicherer machen, da waren auch einige einfach ratlos. Also bin unsicher zum Beispiel, ob Anbieter etwas verbessern können, da die User dahinter halt so sind. Ja, Meldungen ernst nehmen oder Profile, die eindeutig Ethnien ausschließen, sowas einfach anders behandeln als jetzt. Und auch eine Antwort gab es, Rassismus ist ein gesellschaftliches Problem und Dating-Apps machen es nur sichtbar. Also wir sollten an der Gesellschaft selbst was verändern, wozu ich auch stimme. Ja. Nun sitzen wir zwei Personen, die absolut wenig Dating-Erfahrungen haben.
Ja. Also, to be honest, I'm trying to get on the dating market. Aber das funktioniert nicht. Aber das mit dem, das Thema Rassismus auf Dating-Apps, ich weiß gar nicht, also Grindr wird nur von queeren Leuten benutzt oder von, weil ich kenne mich da nicht aus.
Du, da, ich habe auch keine Ahnung.
Okay, schade. Klärt uns auf, wofür wird Grindr genau benutzt? Was ich tatsächlich jetzt schon gesehen habe auch, ich bin nämlich ganz oft auch Tinder-Begleiter von anderen Leuten. Und gut, wenn man da jetzt so drauf ist, ich habe selten Leute gesehen, die zum Beispiel sagen, das und also diese und diese Ethnie zum Beispiel braucht sich nicht melden oder sowas. Ne? Und deswegen weiß ich jetzt gar nicht, kommt der Rassismus dann quasi erst im Gespräch mit den Leuten, wenn man dann chattet oder schon in diesen Profilbeschreibungen? Ich finde, das macht ja auch einen Unterschied. Auch.
Ja, okay. Also, ja, wenn es so einen Mensch gibt, der so dermaßen offensichtlich rassistisch auf Profil ist, dann habe ich erst zu Recht keine Lust, mit ihm oder mit der ins Gespräch zu kommen.
Aber die würde ich dann auch direkt melden, das kann man ja immer.
Aber die Frage ist, ob die Plattformen das dann ernst nehmen, so, ne?
Wahrscheinlich nicht, weil das hast du auf Instagram ja genauso. Wenn du jemanden meldest, der einen rassistischen oder rassistisch konnotierten Text schreibt und das meldest, dann wird es ja auch nicht unbedingt darunter genommen oder so. Und so funktionieren leider soziale Medien. Da sehe ich halt auch eher das Problem dann darin, dass das einfach ein gesellschaftliches Problem ist. Und gerade bei Sexualität und Anziehung und was man attraktiv findet und so. Du kannst ja keinem vorschreiben, was er mag und was er nicht mag. Das kann natürlich rassifiziert sein, so, aber da ich weiß nicht, ob man dann als Dating-App-User, Userin da wirklich was gegen machen kann. Da muss sich bei den Menschen ja auch schon im Mindset ganz viel ändern.
Da stimme ich dir völlig zu. Und ich glaube, schwieriger ist, wenn jemand oder wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne und den sympathisch finde und eigentlich das Gespräch läuft auch gut und so weiter und egal, romantisch oder nicht romantisch in Beziehung, ne, wenn sowas einfach vorkommt plötzlich, auch so blöde Metaphern oder blöde Vergleich, das ist dann die Frage, ne, also lohnt es sich einfach in dieser Beziehung weiter Hoffnung zu setzen oder, ne?
Also gerade bei so Sachen, die, also ich sag jetzt mal, alles, was keine böse Absicht hat, da kann man ja immer noch drauf hinweisen. Also ich habe auch Leute in meinem Freundeskreis, die, sage ich mal, bis George Floyd absolut nicht sensibel für Rassismus und Diskriminierung und so waren. Und danach dann gesagt haben, oh ja, das ist ja voll schlimm, was da passiert ist. Und das sind dann halt so white privileged people, die sich erstmal selber educaten müssen, die aber alleine niemals auf die Idee kommen, sich selbst zu educaten, weil in deren Welt alles tutti frutti ist so. Und da habe ich dann von mir auch einfach, weil das mir wichtig ist, weil wenn ich mit diesen Personen sonst befreundet sein möchte, dann von mir aus Impulse gegeben und dann auch, aber ganz ehrlich dann auch gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt, also entweder beschäftigst du dich damit oder ich bin bald weg, tut mir leid. Weil das halt früher oder später dazu führen wird. Und das ist jetzt kein Ultimatum oder so, aber that's probably gonna happen.
Ja, das, ja, also wichtig ist, dass man selber mal also überlegt, ne, also habe ich gerade die Ressourcen dafür, meine Zeit und Energie da rein zu investieren, ja, so.
Genau.
Es klingt kalt, aber ist halt so. Also auch wenn ich jemanden sehr, sehr lieb habe, wenn ich immer dieselbe Fragen bei vielen Personen immer weiter, ne, irgendwie klären muss, das ist irgendwie zermöbelnd. Also, ja.
Also ich sag mal, gerade mit diesem, als ich halt so mit, ich weiß nicht, 19 bis 21, 22 war das so, dass ich halt 1000 Millionen Mal erklären musste, was ist denn asexuell? Weil da immer irgendwelche dummen andere Fragen kam. Irgendwie, stehst du dann auf Sachen? Wirst du da nicht geil? Und irgendwie solche Sachen die ganze Zeit. Und davon bin ich, glaube ich, so abgehärtet, dass es beim Thema andere Leute in Bezug auf Rassismus educaten, dass ich da, glaube ich, ziemlich viel noch pushen kann und geben kann, bevor ich sage, boah, nee, ich habe keinen Bock mehr, kümmere dich selbst drum. Aber ich verstehe das natürlich, dass es viele Leute gibt, die dann sofort bei einem Kommentar dann schon sagen, oh nee, ich muss das jetzt aus Selbstschutz vielleicht auch dann für mich dann komplett abbrechen, diese potenzielle Beziehung. Aber ich sag mal, wenn man kann, ich würde immer die Leute darauf hinweisen und zu sagen, ganz gerade raus, Dude, das war racist und eventuell noch, warum war das racist, wenn er es wirklich nicht checkt oder wenn sie es nicht checkt. Und den Rest an Arbeit muss dann die Person, die das geäußert hat, selber machen.
Absolut. Viele Menschen dann bilden irgendwann mal Lebensgemeinschaft, so, ne? Und das basiert häufig einfach auf so romantische Beziehungen oder körperliche Beziehungen und so weiter und so fort. Möchtest du auch später mit jemandem zusammen leben, also in so einer Lebensgemeinschaft? Wie stellst du dir dann vor?
Also jetzt gerade lebe ich in einer Lebens/Wohngemeinschaft und das läuft super. Es ist aber auch nur zeitweise, weil ich eben in zwei Städten wohne. Also ich konnte mir in den letzten Jahren vorstellen, mit jemandem zusammen zu wohnen. Aktuell gibt es nur einen Menschen, mit dem ich mir vorstellen kann, zusammen zu wohnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals mit einem anderen Menschen auf das gleiche Level komme, wie ich mit dieser Person jetzt gerade bin. Und ich glaube, ich brauche auch immer meinen eigenen Space. Also ich bin einfach jemand, der braucht seinen großen, großen eigenen Space. Ich krieg schon Krätze, wenn ich nicht, sag ich mal, stehen und eine Pirouette im Raum machen kann. Wenn ich das nicht machen kann, dann ist der Raum zu klein für mich. deswegen, also ich habe einfach dieses I need space. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dauerhaft bei mir eine Lebensgemeinschaft, ja, wäre schön, aber nur, wenn wir echt eine krass große Bude haben. Aber Tendenz jetzt gerade zum Zeitpunkt dieses Gesprächs ist eher, ich möchte alleine wohnen und einfach meinen engen Kreis haben, zu dem ich jederzeit rübersteppen kann.
Weil ich auch häufig höre von, auch in Korea, so ab gewissem Alter sagen die Menschen so, ja, ich war eigentlich, also ich bin immer noch nicht für die Ehe oder ne, für die Idee von Hochzeit oder so.
Ja.
Aber weil ich einsam bin, sagen das
zum
viele,
Beispiel,
ne, heirate
ja,
ich.
Das,
so.
Ich würde deswegen nicht heiraten, aber ich kann das auf jeden Fall verstehen. Ja. Also ich möchte auch nicht allein alt werden. Wer will das schon? Also man möchte halt so seine Leute haben. Und es ist nun mal erfahrungsgemäß ja auch so, dass am Ende halt die Familie bleibt und je älter man wird, desto eher ist halt der Partner und die Kinder die Familie als die eigenen Eltern oder so. Hm. Und dann musst du dir deine Familie halt irgendwie anders basteln.
Ich finde das sowieso, also das Konzept von Familie ist einfach so dermaßen engmaschiert und das war auch lange mein Traum. Also im Studium habe ich sehr viele so gleichgesinnten Freundinnen kennengelernt und wir haben so lange nur drüber unterhalten, so, ja, wenn wir später älter werden, dann können wir alle sehr nah einander wohnen in der Nachbarschaft und wir kümmern uns um uns gegenseitig, auf uns gegenseitig. Und das hoffe ich mir immer noch. Also ich lebe also in einer Partnerschaft. Also das wäre auch was für mich. Mhm. Ja, aber dennoch in der Nachbarschaft, ja, so Menschen zu haben, das ist großartig.
Ja, also ich merke auch, bei mir ist es auch so, ich kann nicht alles, was ich brauche an menschlicher Zuneigung, sozialer Interaktion auf einen Menschen projizieren. Und das kann ein Mensch niemals für dich auch sein und dir geben. Mhm. Ich brauche ein festes, sicheres Netzwerk an verschiedenen Menschen, wo ich die verschiedenen Themen und Bedürfnisse drauf verteilen kann, weil das sonst auch einfach nicht gesund ist, glaube ich. Wenn du nur diesen einen Menschen hast, auf den du alle Karten sind nur auf diese Person gesetzt, dann ist das wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt und in meinem Fall definitiv zum Scheitern verurteilt.
Ich glaube, das ist auch Person zu Person unterschiedlich.
Ja, also in meinem Fall, ich brauche mehrere Leute, auf die ich dann bestimmte Sachen quasi so, sonst klappt das einfach nicht. Ich glaube, ich bin schon a lot to handle auch, weil ich so bin und da nur ein Menschen, hui, um Gottes Willen, der arme Mensch.
Na. Du hast ja im Gespräch vorher kurz erwähnt, dass du als Medientrainer arbeitest und auch vor allem mit Jugendlichen arbeitest.
Ja.
Und was machst du so ungefähr?
Ja, also ich bin in einem Medientrainer-Netzwerk-Kollektiv drin, das heißt freigesprochen Mediencoaching. Und davor habe ich auch schon alleine Workshops gemacht und auch fürs Campusradio, wo es dann eher junge Erwachsene dann sind. Aber mit Kindern und Jugendlichen machen wir halt so Medienkompetenz-Workshops. Und das kann losgehen bei, wir machen einfach nur Fotos, ne? Wie benutzt man eine ganz normale Spiegelreflexkamera oder so, bis hin zu, wir machen eine eigene Radiosendung oder eine eigene Hörspielproduktion in Zusammenarbeit mit dem Schulunterricht oder so. Mein aktuellstes Projekt ist jetzt gerade eine Hörspielproduktion von einer Schul-AG, die sich mit der NS-Zeit in ihrem Stadtteil beschäftigt. Und da haben wir dann zusammen eine Geschichte geschrieben mit Zeitzeugen und also halt so Flashback-Szenen und so. Und das muss ich jetzt zum Beispiel dieses Wochenende produzieren. Mhm. Mit dann so Bombengeräuschen, weil da auch eine Bunkerszene bei ist und wie die dann durch die Straße laufen und sich unterhalten über die Sachen, die halt früher in der NS-Zeit da und da waren und sowas halt. Ja.
Das ist ja, klingt alles sehr anspruchsvoll. Also ich dachte ja so Kinder und ja.
Ja, das ist ja dann schon, die sind ja dann schon, also klar, wenn das jüngere Kinder sind, machen wir natürlich andere Sachen, aber die meisten sind so zwischen 12, 11 und sagen wir 15, 16 so. Und es ist auch eher so, dass wir mit denen diese kreativen Sachen machen, ne? Also die Geschichte schreiben, Rollen ausdenken, überlegen, was für Geräusche passen dazu und das gehen die dann alle sammeln. Die finden das ja alle toll, wenn die so einen Zoom H4 oder H5 in der Hand haben. Boah, geile Aufnahmetechnik, professionelles Mikro, ich darf da reinsprechen und so. Und dann nehmen wir die Sachen mit denen auf und wir Medientrainer machen dann die Postproduktion. Aber wenn ich zum Beispiel Radio-Workshops mache, dann bringe ich denen halt auch bei, wie schneidet man mit Audacity. Oder wir haben auch schon mal zum Weltmedientag einen Workshop gemacht zu Storytelling auf Instagram. Und dann haben die sich ein bisschen mit Mädchenrechte in unterschiedlichen Ländern beschäftigt. Und das waren halt auch 11-, 12-jährige Mädels.
Wow. Ja. Und wie kam das dann an bei den Mädels?
Das, also der Workshop, den fand ich echt richtig cool. Wir hatten ein Mädchen, die ist erst seit 4 Jahren oder 5 Jahren in Deutschland und hat einen jüngeren Bruder, so wie bei dir. Sie selber trägt zum Beispiel Kopftuch, ne? Ich glaube, sie kommt aus Afghanistan, bin mir gar nicht sicher. Und hat dann in diesem Workshop erst verstanden, mein Bruder und ich, wir werden voll unfair behandelt. Und er darf viel mehr als ich. Und ey, warum ist das so? Und dann hat sie sich ein bisschen aufgeregt und gesagt, nee, also da muss ich jetzt meine Mutter ja mal fragen, warum das so ist und so. Und wenn die Kinder da so rausgehen, ist das für mich, dann ist für mich so Mission accomplished.
Dass sie Dinge auch ganz anders jetzt plötzlich sehen und ja, auch dann dafür genau. Aber auch so Medium haben, ne?
Ja, genau. Das also viele,
zu machen.
Gerade in diesem Alter, die sind ja sehr anfällig für alles, was auf TikTok und Insta von Influencern und so gesehen, gezeigt wird, alles einfach nur aufzusaugen und das als the real shit wahrzunehmen und überhaupt nicht zu verstehen, dass das alles fake, sage ich, ist, in Anführungsstrichen, weil das halt gestellt ist und weil das ganz, ne, da sind ja immer Riesenteams teilweise sogar hinter und Bearbeitung und pipapo. Mhm. Und deswegen finde ich das dann immer ganz gut, wenn wir dann gerade mit Kindern arbeiten und Jugendlichen arbeiten und dann wirklich so, wir vergleichen dann wirklich so, das macht ein Influencer, das macht zum Beispiel eine Nachrichtenseite, das macht eine Kosmetik-Bloggerin und das macht ein Tech-Blogger oder eine Tech-Bloggerin. Und wenn die das dann sehen, dann checken die erst auch so, okay, man kann verschiedene Sachen mit Insta machen. Es ist nicht alles nur verkaufen. Und dann zeige ich denen zum Beispiel auch mal ein paar journalistische Formate, dass sie dann so sehen, man kann das auch benutzen, um Sachen zu erfahren und so. Und je jünger die Leute sind, desto früher erreichst du die dann eben damit, dass die an ihren eigenen Medienkonsum auch anders rangehen und da ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand bekommen. Wir bringen denen zum Beispiel auch bei, was die auf Insta nicht machen sollen. Ganz viele sitzen auch in der Bahn und filmen dann irgendwelche Leute, weil sie die lustig finden und stellen das dann hoch. Und das sind dann fremde Leute. Und dann komme ich mit der Datenschutzkeule und sag, Leute, das könnt ihr nicht machen. Ja, es ist lustig, aber das dürft ihr nicht machen. Wenn das irgendwer mitbekommt, dann kriegen leider, weil ihr noch so jung seid, eure Eltern so einen auf den Deckel. Und das sind halt so Sachen, die lernen die sonst nicht. Vor allem, wenn die Eltern selber keine Medienkompetenzen dann haben.
Ich finde es einfach super wichtig, dass die Kinder so früh das hören und auch lernen, weil, also ich habe ja nur da Erfahrungen aus zweiter Hand. Also mein Partner hat Neffen und Nichte und da sehe ich einfach und ich bin sicher, dass unsere Nichte ein paar Mal, wenn nicht Dutzend Mal, uns einfach so ins Netz gestellt hat, weil sie die ganze Zeit seit, keine Ahnung, gefühlt seit 10 Jahren mit, nicht 10 Jahren, aber seit bestimmt 4 Jahren, 5 Jahren immer mit Handy unterwegs ist. Und
ja,
sie hat früher auch schon, also bevor es TikTok wurde, so Musical.ly auch gemacht und so. Sie hatte, ich habe das immer mitbekommen, ein paar Mal ist einfach so die Kamera in unsere Richtung quasi geschwenkt und so, ne? Also ich bin sicher, also wenn du das hörst, ich sag nicht deinen Namen, aber wenn du das gehört hast, ne, hört mal Abi zu. Das ist ganz,
das ist
ganz
nicht
schlecht.
Gut, das dürft ihr nicht, das ist schlecht.
Genau.
Und das ist illegal, das kommt noch dazu.
Ja, also super wichtige Kompetenz dann bringst du den Kindern bei.
Ja, schon.
Cool.
Also ich fühle mich da manchmal auch, also ich denke selber immer, ich selber müsste noch viel, viel mehr in dem Bereich lernen, um das dann den Kleinen quasi beizubringen oder denen das richtig mit auf den Weg zu geben. Also es ist schon auch eine Verantwortung, aber eine schöne. Ich mag das. Also ich mag es auf jeden Fall, wenn die Kinder dann immer da irgendwie empowered rausgehen und irgendwie Bock haben, dann auch mal andere Kanäle zu folgen, als nur hier ist der und der Haul und hier ist Werbung für die und dieses Produkt und hier ist mein Rabattcode und bla. Also klar, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber ich finde es immer schwierig, wenn man ausschließlich sowas konsumiert.
Und ohne zu wissen, dass es um Werbung geht, ne?
Ja, das kommt ja auch noch dazu, genau.
Unter unseren HörerInnen gibt bestimmt auch junge Eltern. Welche Tipps hast du für sie?
Also ich glaube, was das Schlimmste ist, ich hatte zum Beispiel früher, glaube ich, versucht, heimlich Facebook zu haben. So, meine Eltern fanden soziale Netzwerke, die wollten das alles nicht. Und sobald die Kinder was heimlich machen müssen, kann es nur nach hinten losgehen. Deswegen lieber, wenn die Kinder fragen, darf ich das, sagen ja, aber ich von vornherein, ich begleite dich dabei, dass man zusammen guckt, was geht, dass man mit den Kindern zusammen sich die Einstellungen anguckt, Privatsphäre-Einstellungen anguckt, Werbe- und Cookie-Einstellungen anguckt und denen das von vornherein einfach immer mit beibringt und dann sagt, das ist dafür, das ist dafür, das ist dafür, das und das darfst du posten, das und das darfst du nicht posten, also einfach sich selber dann eben auch educaten, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was geht, was passt, auch drauf gucken, was für Accounts folgen die und so. Weil es gibt ja echt viele Kinder, damit die ihre Klappe halten, kriegen die das iPad in die Hand und gucken weiß Gott was auf YouTube.
Ja.
Das machen so, so, so viele. Und das ist so, wenn ich das sehe, boah, da kriege ich Cholera, kriege ich da. Ich finde das furchtbar. Und da fände ich es einfach wichtig, dass man mit den Kindern erstmal zusammen Medien konsumiert. Und dann klar denen beibringt, was die dürfen und was nicht. Und dann aber auch immer erklären, weil einfach nur sagen, nee, darfst du nicht, ist erstmal für ein Kind, ja, nee, dann erst recht.
Du hast ja vorher von der Pubertätszeremonie kurz gesprochen.
Ja.
Da möchte ich ein bisschen mehr erfahren, was das ist und so.
Okay. Ja, die bei hinduistischen Tamilen, also es ist in Sri Lanka üblich und unter Tamilen, dass wenn man das erste Mal als Frau seine Periode bekommt, dass es dazu eine Zeremonie gibt. Da kommt dann der Priester und spricht dann Mantren und und dann gibt es verschiedene Rituale, die gemacht werden. Und ja, das ist dann eine Zeremonie, wo dann auch Leute zu eingeladen werden.
Okay, also quasi der ganze Dorf bekommt mit, dass wenn ich die Periode bekäme, dann bekommt das ganze Dorf mit. So.
Ja.
Ist das so ein empowernder Moment oder ist das eher so?
Scham pur.
Echt? Weil es so öffentlich wird oder ist da noch was da dran?
Da haben wir wieder den Hypokratie-Aspekt. Es gibt die Pubertätszeremonie. Die ganze Stadt weiß, du hast deine Tage. Du darfst nicht drüber sprechen. Die Periode ist auch etwas Unreines in unserer Religion dann. In der hinduistischen, also ich bin selber eigentlich auch nicht religiös, also in der hinduistischen Religion ist es was Unreines. Dazu kommt, ab dem Punkt bist du ja gebärfähig. Also ist es noch schlimmer, noch weniger Kontakt zu Jungs, noch verschleierter anziehen und so weiter und so fort. Da wird dann nochmal anders drauf geguckt.
Okay.
Ist mein Eindruck, als ich aufgewachsen bin. Kann natürlich bei anderen Mädels auch anders abgelaufen sein. Ja, und gleichzeitig wird es halt rausposaunt und alle wissen es. Und das finde ich halt so unangenehm, dass man einerseits gar nicht drüber sprechen soll und das ist so ein Tabuthema. Und trotzdem gibt es halt diese Feier.
So nach dem Motto, Leute!
Ja, wenn dann da, also es gibt Leute, die feiern das mit 1500 Gästen.
Oh, okay.
Da wird dann ein Saal für gemietet und so. Das ist, also gut, wir haben auch mit 200 oder, also, ich glaube bei mir war wirklich engste Familie, bei uns waren nur Familie und die engsten Freunde und es waren trotzdem 200 oder so, weil die Familien halt auch so groß sind.
Eigentlich könnte man das so schön umdrehen und das so ein bisschen wie in dem Roman Daughters of Galia, da findet so Umdrehung statt, da wird so Position von, sagen wir, unsere Männer- und Frauenpositionen komplett umverdreht und da werden die Männer quasi bodygeschämt die ganze Zeit. Während Sachen, die
können
bei
wir
Frauen
das mal machen? Weil das gibt's bei Männern ja gar nicht. Also ich kenn's aus unserer, also so wie ich aufgewachsen bin, im Tamilischen gibt's gar nichts bei Männern, wo das so krass geschämt wird.
Ja, nicht nur schämen, also ich meine, warum soll man schämen überhaupt? Aber so in dem Roman kommt so eine Szene, wo die Geburt so hoch gefeiert wird. Also es gibt natürlich auch so eine sehr matriarchal gebaute Gesellschaft und das habe ich auch jetzt gut vor 10 oder 15 Jahren gelesen, den Roman. Aber
gleich mal schicken.
Genau, ja, ich glaube, es geht um die Geburtsszene und das wird quasi so wie ein Straßenkarneval gefeiert. Also der Wagen, da liegt oder da sitzt eine gebärende Mutter auf dem Waggon und sie blutet und sie schreit und alle jubeln und das wird quasi so Höhepunkt der Empowerment geführt. Und so ähnlich wird auch, glaube ich, da so Periode auch
gefeiert.
Und ich habe so, als du gesagt hast, ja, Pubertätszeremonie und dann es wird so gefeiert, habe ich kurz dran gedacht, dass es so, yay!
Ja, das ist es halt nicht. Also du stehst da halt selber in einem Sari mit 1000 Kilo Blumen an deinem Kopf und an deinen, um deinen Hals und dann hast du, noch, musst du die ganze Zeit noch irgendwas in der Hand halten und dann kommen die Muttis und dann kommen deine ganzen Verwandten und dann müssen die noch halt diese Rituale machen, wo die ganze Zeit vor dir stehen und mit verschiedenen Sachen vor deinem Gesicht rumwedeln und dann stehst du da und stehst du da und stehst du da und stehst du da. Dann wird das Ganze noch gefilmt. Das heißt, du hast die ganze Zeit so ein hässliches Studiolicht in deinem Gesicht. Und dann stehst du da und schwitzt du. Und dann hast du Hunger und du kannst nicht essen, weil du musst ja da stehen bleiben. Und ist einfach ein richtig anstrengender Tag.
Mhm.
Und wofür, weiß ich bis heute nicht.
Okay, das wird dann bestimmt auch ein Thema von eurem Podcast, denke ich.
Ja, also ursprünglich, ne, die ganz, ganz, ganz alte Tradition, der Hintergedanke ist halt, der Gesellschaft zu zeigen, meine Tochter ist jetzt auf dem Heiratsmarkt verfügbar.
Aha.
Das ist die ganz, ganz, ganz alte ursprüngliche Geschichte. Das ist dann hier so wie Debütantinnen-Gedöns oder so. Ja, aber dafür macht man es ja heutzutage nicht mehr, weil keiner heiratet mit 13. Oder 14.
Was können wir noch von eurem Podcast erwarten? Welche Themen habt ihr noch in der Tasche?
Also wir haben im Dezember ja unsere 5. Folge. Da wollen wir so ein bisschen recappen und gucken, was kam jetzt so in den letzten 4 Folgen. Und danach wollen wir uns mit mentaler Gesundheit in der Elterngeneration, die geflohen ist, aber auch in unserer Generation, die hier aufwächst, beschäftigen. Ja, und ansonsten, also Pubertätszeremonie wird auf jeden Fall auch noch ein Thema. Wir reden bestimmt auch nochmal über Essen und über Kleidung und Rollenbilder und so. Und sonst gucken wir mal, was eventuell auch aus unserer Community kommt. Also wir haben ja gerade erst angefangen, sind jetzt so bei 250, 260 Followern, glaube ich. Und die Leute, die dabei sind, also da sind auch so ein paar, die regelmäßig uns schreiben und irgendwie uns Kommentare schicken. Das finde ich ganz schön. Aber wir freuen uns natürlich, wenn unsere Community dann auch wächst und wir auch wirklich mehr mit denen interagieren können und Input von denen bekommen. Das wäre halt cool. Ja, und ich sehe das auch irgendwie als Chance wieder so, weil ich ja eben jetzt, also jetzt fange ich erst wieder an, mich so mit diesem Tamil-Sein anzufreunden und dass ich dann da wieder so on my terms reinrutschen kann. Das fände ich ganz schön, ja.
Das finde ich super mutig, dass du das machst.
Danke.
Ja, ich rede die ganze Zeit über die koreanische Community, aber ich bin noch nicht so weit zu sagen, okay, ich will da rein, aber mit on my own term.
Ja.
So, ne? Und,
ja, ich glaube, da hilft es halt einfach, wirklich straight und genau zu wissen, was man will und was man braucht und was vor allem, wenn man, allein wenn man noch nicht weiß, was man will, aber wenn man weiß, was man nicht will, ist das schon mal sehr hilfreich. Und ja, ich fühle mich da jetzt gerade, ich denke gerade ist eine gute Zeit, da so langsam wieder sich ranzutasten.
Ja, das, ich drücke dir die Daumen und das wird dir sicherlich sehr gut gelingen, denke ich.
Danke. Ja.
Gut, dann ich wünsche dir gute Zeit und gute Gesundheit. Ich wünsche euch auch allen schöne Zeit. Wir hören uns dann auch bald wieder. Tschüss!